ARD. Ein Thema, drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
Herzlich willkommen zu Ein Thema, drei Köpfe. Ich bin Linus Lühring und heute, da geht es um ein Thema, das wir tatsächlich noch nie hier diskutiert haben. Es geht nämlich um Cannabis und Drogen. Ich habe das im Archiv gesucht und ja, es ist tatsächlich so, dass wir dieses wirklich sehr emotionale Thema noch nicht hier ausufernd diskutiert haben und das holen wir heute nach. Auslöser ist die Legalisierung von Cannabis, die vor rund einer Woche verabschiedet wurde im Bundestag. Und da stand ein sehr aufgewühlter Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Rednerpult.
Die Lage, in der wir derzeit sind, ist in keiner Weise akzeptabel. Sie ist nicht befriedigend. Nicht befriedigend. Alleine, wenn wir uns das Problem anschauen bei Kindern und Jugendlichen, in der Zeit von 2011 bis 2021, in 10 Jahren, ist die Zahl der Konsumenten in dieser Altersgruppe, die besonders gefährdet ist, um 50% gestiegen. Was auch immer wir tun, wir können so nicht weitermachen.
Wir können so nicht weitermachen. Das ist jetzt grob eine Woche her. Aber dieses Thema Cannabis und alles, was da dranhängt, das ist immer noch Thema. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Social Listening hier beim Bayerischen Rundfunk, das sind die Leute, die die sozialen Netzwerke und die Diskussionen dort im Blick haben, die haben darauf hingewiesen, dass es eben immer noch ganz, ganz viele Diskussionen gibt, viele Fragen offen sind und das Interesse hoch ist. Ja, und auch im Bundestag, da gab es Kritik an der grundsätzlichen Entscheidung, aber auch an der konkreten Umsetzung dieser Regelungen. Das hier ist zum Beispiel Tino Sorge aus der CDU-Fraktion.
Wie wollen Sie das hinbekommen? Sie machen sich einen schlanken Fuß, werfen eine Legalisierung in den Raum und sagen den Ländern, jetzt guckt mal, wie ihr damit klarkommt.
Lieber Herr Sorge,
das ist unverantwortlich.
Am Ende hat ihm da die Bundestagsvizepräsidentin reingeredet, aber er sprach davon, dass das unverantwortlich ist und stellt ihm die Fragen. Ja, wie wollen Sie das denn jetzt konkret umsetzen? Und sein Parteikollege Axel Müller, der hat es so auf den Punkt gebracht.
Bürokratieabbau sieht anders aus.
Also die Sorge davor, dass viele neue Regelungen entstehen und ja, viele neue bürokratische Hürden. Das wird heute kein klassisches Pro und Contra in ein Thema drei Köpfe, das gab es ja auch schon ganz oft, sondern ich möchte gerne zwei andere Schwerpunkte setzen, nämlich ja, was sind denn jetzt die konkreten Regelungen in der Gesetzgebung und welche Folgen hat das für die Drogenpolitik generell? Da vergleichen wir dann auch die Pläne jetzt in Deutschland mit dem, was in den Niederlanden schon länger gilt. Die Niederlande gelten ja als Paradies für Kiffer, aber die Situation dort, die ist alles andere als paradiesisch. Später dazu mehr. Jetzt erstmal zu den beiden anderen Köpfen, die hier heute dabei sind. Zum einen Jan Zimmermann, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Jan, du bist da zuständig für Gesundheitspolitik und hast die Cannabis-Debatten seit langem begleitet. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo nach Bayern, grüße euch.
Und Robin Hofmann ist dabei. Herr Hofmann, Sie sind Assistenzprofessor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Maastricht. Das liegt im äußersten Süden der Niederlande, nah an der Grenze zu Deutschland und Belgien. Und da forschen Sie seit langem auch zur Drogenpolitik. Herr Hofmann, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, sehr gerne. Freut mich, bei Ihnen zu sein.
Herr Hofmann, einfach mal kurz die Frage zum Einstieg. Wie sind Sie zu diesem Thema Drogenpolitik gekommen? Hat das erst in den Niederlanden begonnen oder sind Sie sogar deswegen überhaupt nach Maastricht und in die Niederlande gezogen?
Also deswegen bin ich nicht nach Maastricht gezogen. Ich bin promoviert an der Universität Bochum und zwar zu einem europäisch-strafrechtlichen Thema und habe mich also als immer für Kriminologie und Strafrecht interessiert. Das war so mein Schwerpunkt. Vor 6 Jahren ergab sich, dass das an der Uni Maastricht eine Stelle frei wurde und da bin ich hier hingekommen und da bietet sich einfach an, wenn man in den Niederlanden ist und sich mit organisierter Kriminalität auseinandersetzt, da kommt man an Cannabis und auch den anderen Drogen eigentlich nicht dran vorbei und so ist das eigentlich mein Forschungsschwerpunkt dann geworden.
Ja, wir werden da gleich noch ausführlicher drüber sprechen. Ich würde gerne aber erstmal in Deutschland bleiben. Das Cannabis-Gesetz soll zum 1. April 2024 in Kraft treten. Jan, aus deiner Perspektive, kann da jetzt noch irgendwas in die Quere kommen?
Ja, also da kann durchaus noch etwas in die Quere kommen und das zeichnet sich ja auch schon ab. Der Widerstand in vielen Ländern war und ist groß. Mehrere Bundesländer tun sich zusammen, wollen im Bundesrat Einspruch erheben und den Vermittlungsausschuss vom Bundestag und Bundesrat anrufen. Aus ganz verschiedenen Gründen. Es gibt die Union, die ist generell gegen das Gesetz, gegen die Teillegalisierung, sieht den Jugendschutz in Gefahr. Und dann eben auch gibt es dann Kritik von den Justizministern in den Ländern, die tun sich da auch zusammen. Sie wollen, dass das Gesetz nicht zum 1. April, sondern erst später in Kraft tritt. Da geht es um bestimmte Fristen, die da eingehalten werden müssen und um das Ganze dann entsprechend zu organisieren. Also diese und andere Kritikpunkte sind in der Debatte. Und deshalb kann es gut sein, dass das Gesetz erst später als von der Ampel geplant dann in Kraft tritt. Und kommt es dazu, dass der Vermittlungsausschuss angerufen wird, dass es zu Veränderungen kommt, dann muss das Gesetz dann noch einmal in den Bundestag und verzögert sich dann eben entsprechend. Kann dann schon sein, dass das bis Oktober oder Herbst dann dauert, bis dieses Gesetz tatsächlich in Kraft treten kann. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, stoppen kann der Bundesrat das Gesetz nicht. Es ist kein Zustimmungsgesetz. Das heißt, die Länder können das Gesetz nicht im Gesamten verhindern, aber eben das Inkrafttreten verzögern.
Also da ist noch einiges an Diskussion zu erwarten. Herr Hofmann, ich habe eben so lapidar gesagt, Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Das ist ja auch so dieses Schlagwort. Aber es muss ganz korrekterweise Teillegalisierung heißen. Was sind denn da aus Ihrer Sicht die Grenzen und was fehlt zu einer kompletten Legalisierung, zu einer kompletten Freigabe?
Also wenn man es sogar ganz, ganz präzise formulieren will, müsste man von einer Teilentkriminalisierung sprechen.
Da kommt der Jurist durch.
Ja, das kann ich Ihnen leider nicht ersparen, aber das sind so, Spitzfindigkeiten, die sind jetzt nicht besonders relevant. Also ich finde eigentlich am schönsten ist der Begriff einer Legalisierung light. Also eine Entkriminalisierung, das hängt mit so mit diesem persönlichen Konsum zusammen, dass man sagt, okay, man kann das aus dem Strafrecht rausnehmen, was den persönlichen Konsum angeht. Das sind dann immer so kleine Mengen und dann geht es auch nur um Cannabis. Aber das ist so diese klassische Entkriminalisierung. Was wir jetzt in Deutschland sehen, das ist so ein bisschen so ein Mix, weil das Problem der Entkriminalisierung, das ist, hat so ein Dilemma, das es da gibt, ist, dass man sagt, okay, wir lassen den Konsum, den lassen wir zu, so wie es in den Niederlanden der Fall ist. Aber man hat das Problem, dass man eigentlich das Angebot nicht legalisiert. Das heißt, man akzeptiert den Konsum, schafft aber keine Möglichkeiten, an das Cannabis ranzukommen. Und da setzt eigentlich jetzt das neue Cannabisgesetz an. Deswegen Teillegalisierung, Legalisierung light, weil man sagt, okay, wir wollen nicht nur den Konsum, den persönlichen Konsum aus dem Strafrecht rausnehmen, sondern wir wollen auch Möglichkeiten schaffen, dass man an Cannabis rankommt. Und das sind dann so diese drei Pflanzen zu Hause, die man sich züchten darf, oder aber die Cannabis-Vereine, wo man dann gemeinsam Cannabis anbauen kann.
Herr Hofmann, da bleiben wir doch einfach genau mal dabei, weil ich würde jetzt sehr gerne auf die konkreten Regelungen dieses Gesetzes schauen. Und da ist ja ein großer Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, nämlich die Frage, ja, wie komme ich denn an Cannabis ran? Da ist die Regelung, um das nochmal ganz konkret zusammenzufassen, durch dieses neue Gesetz wird der private Eigenanbau ermöglicht und man kann auch in nicht gewerblichen Anbauvereinigungen gemeinschaftlich anbauen. Und an die Mitglieder dieser Vereinigungen, da kann dann eben Cannabis weitergegeben werden zum Eigenkonsum. Wenn man das jetzt mal übersetzt, heißt das konkret, wer nicht selber pflanzt oder anbaut, der kann auch erstmal nicht rauchen. Richtig? Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Genau so ist es. Also wenn Sie jetzt sagen, gut, heute Abend, ich feiere meinen Geburtstag und möchte heute mal statt einer Flasche Champagner, werden wir heute mal einen Joint rauchen, dass wir mal ein bisschen was anderes machen, dann haben Sie keine Möglichkeit, an Cannabis ranzukommen. Sie müssen es entweder zu Hause anbauen oder Sie kennen jemanden, der es zu Hause anbaut. Der darf es aber eigentlich nicht an Sie weitergeben. Und das heißt, also Sie brauchen diese 2-3 Pflanzen so im Badezimmer oder Wohnzimmer. Es ist nicht so ganz einfach, dieser Anbau. Das ist also nicht so eine Büropflanze, die so einmal in der Woche Wasser braucht, sondern da ist richtig viel Arbeit steckt dahinter. Das muss man also düngen, da muss man wässern, da muss man künstliches Licht am besten haben. Das heißt, das können Sie machen. Oder Sie sind Mitglied, Vereinsmitglied in so einer Anbauvereinigung. Da müssen Sie einen Beitrag zahlen, da müssen Sie also richtig offiziell Mitglied werden. Das funktioniert so wie Mitglied in einem Fußballverein. Und dann können Sie sich dort Cannabis bis zu 50 Gramm im Monat, das ist also nach oben hin gedeckelt, können Sie sich dann da Cannabis besorgen. Ansonsten sind Sie, wenn Sie jetzt ohne Mitglied zu sein oder ohne selbst anzubauen, sind Sie weiter auf den Schwarzmarkt angewiesen, muss man ganz klar so sagen.
Jan, jetzt heißt es in diesem Gesetz, in diesen Regelungen, also das erste war dieser private Eigenanbau oder eben diese typisch deutsche Vereinsregelung. Und der zweite Schritt, ich zitiere das mal, das soll ein regional und zeitlich begrenztes Modellvorhaben mit kommerziellen Lieferketten mit wissenschaftlicher Evaluation sein. Das soll da erprobt werden. Jan, wie soll das konkret ablaufen? Das heißt, es gibt dann einfach in Südost-Oberbayern eine Region oder in Unterfranken eine Region, wo das dann kommerziell verkauft wird und in anderen Orten nicht? Oder was ist da konkret geregelt?
Also richtig, nach den offiziellen Plänen ist die bisherige Entscheidung, das was jetzt im Bundestag beschlossen wurde, nur der erste Schritt. In Modellregionen soll Cannabis dann in lizenzierten Geschäften verkauft werden. Mhm. Das war der ursprüngliche Plan und in Modellregionen, wie gesagt, soll das getestet werden. Auch München war mal im Gespräch. Das ist sozusagen dann die zweite Phase. Aber nachdem der bisherige Gesetzgebungsprozess so schwierig und so lange gedauert hat und so schwierig war, glaube ich nicht, dass Phase 2 noch in dieser Legislaturperiode kommen wird. Ich glaube, man wird sich jetzt erst einmal darauf konzentrieren, was auf dem Tisch liegt, was bisher beschlossen ist und das richtig auf die Spur zu bringen. Das wird viele jetzt beschäftigen und dass an die Modellregionen sich derzeit und auch in naher Zukunft keiner rantrauen wird. Darf ich noch einen Punkt zu diesem Problem bezüglich der Zeit nennen? Diese Zeitspanne, die wir gerade angesprochen haben, also die Zeit zwischen dem 1. April, Inkrafttreten des Gesetzes, und dem 1. Juli. Ab dem 1. Juli soll es ja dann diese Clubs, die Cannabis-Clubs oder Social-Clubs geben. Das ist ein großer Punkt hier, der in Berlin gerade diskutiert wird, ein wichtiger Kritikpunkt. Das mit dem 1. Juli, das habe ich mir erklären lassen, das hat wohl formale Gründe, weil man sich natürlich die Frage stellt, warum gibt es denn die Clubs erst später? Weil wohl die den Ländern nachstehenden Behörden, die dann auch zum Beispiel für die Zulassung der Clubs zuständig sind, die bräuchten eine gewisse Zeit, um diese Zulassung zu organisieren und das entsprechend vorzubereiten. Das ist wohl der Grund. Und in dieser Zeit können Konsumenten dann nur über den Eigenanbau in der Tat legal an Cannabis kommen, wobei die Pflanzen ja auch erst einmal ein bisschen Zeit brauchen, bis sie gewachsen sind und geerntet werden können. Und in dieser Zeit könnte dann eben der Schwarzmarkt noch einmal richtig aufblühen, befürchten Kritiker. Und das ist ja genau das, was man eigentlich durch das Gesetz verhindern will.
Jetzt sind wir schon so richtig reingesprungen in so eine Regelung. Ich hatte mir das hier aufgeschrieben und schon geahnt, dass es kompliziert wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielen, die uns jetzt hier zuhören, Achtung, Wortwitz, der Kopf raucht vor oder dass sie vernebelt sind, noch einer. Herr Hofmann, wenn Sie sich das so anschauen, droht da tatsächlich einfach ein Chaos? Also Karl Lauterbach ist ja so angetreten, ja, wir können nicht weitermachen wie bisher, wir müssen da was verändern, das kommt auch, aber das wirkt ja tatsächlich so, als würde da vieles nicht so ganz durchdacht sein. Also Jan hat es gerade gesagt, da könnte der Schwarzmarkt erstmal nochmal so richtig aufblühen, weil man schon rauchen darf, aber es eben noch nicht Möglichkeiten gibt, legal an Gras zu kommen.
Ja, das Risiko besteht natürlich. Und dass da Chaos auftritt, wenn man sich so diesen gesamten Prozess seit 2021, da war ja die Legalisierung in der Koalitionsvereinbarung, tauchte das erste Mal auf. Wenn man sich so den gesamten Prozess eigentlich seither anschaut, da muss man sagen, das ist schon recht chaotisch verlaufen. Also wenn man pessimistisch in die Zukunft blickt, sagen, naja, warum sollte dann nicht auch die Umsetzung genauso chaotisch verlaufen? Allerdings auch da, was also diesen Schwarzmarkt angeht, ich würde da etwas bremsen, insofern als dass wir ja jetzt schon eine Situation haben, dass Leute, die gerne kiffen möchten, die tun das. Die gehen also auf den Schwarzmarkt, der ist so groß in Deutschland. Es ist so einfach, an Cannabis zu kommen, auch, und das ist ja eine der großen Probleme auch eben für Jugendliche. Also ich glaube nicht, dass dann da irgendwie der Konsum in die Höhe schnellt und der Schwarzmarkt auf einmal also explodiert, mehr oder weniger. Es wird sicherlich ein Anstieg geben, aber sobald dann die Möglichkeiten tatsächlich da sind, selbst legal anzukommen, selbst anzubauen, selbst in so einer Vereinigung beizutreten, ich glaube, dass sich das dann relativ schnell wieder einpendelt auf Niveau, wobei das als letzte Bemerkung dazu, dass der Schwarzmarkt verschwinden wird, ja, oder signifikant kleiner wird, das glaube ich nicht.
So, jetzt haben wir über die Regelung gesprochen zum Anbau. Ich würde gerne noch auf eine zweite Regelung eingehen und die auch noch herausgreifen, nämlich der Punkt der Besitzmenge. 25 Gramm Cannabis soll man straffrei in der Öffentlichkeit besitzen dürfen. Der Vorwurf, ey, das ist viel zu viel für den Eigenkonsum, das sagen einige. Und damit läuft das ja auch auf die Frage raus, wie unterscheiden wir dann normale, in Anführungszeichen, Konsumentinnen und Konsumenten, die das für den Eigenkonsum haben, und Dealer, die dann ja Cannabis dabei haben, um es eben wieder zu verkaufen. Mal auch um das nochmal festzuhalten, der Verkauf von Cannabis, also das Dealen, der soll weiterhin nicht erlaubt sein. Was ist dran an dieser Kritik?
Ja, das ist eine Frage, die sich ja auch viele Innenpolitiker in den Ländern stellen. Und das deckt sich mit der Kritik zum Beispiel der Kriminalbeamten. Also du hast es ja schon angesprochen, man darf künftig 25 Gramm Cannabis mit dabei haben, wenn man unterwegs ist in der Öffentlichkeit. Und die Polizei, die könne hier kaum unterscheiden. Ist das jetzt ein Dealer oder nicht? Handelt es sich um legal angebautes oder illegales Cannabis, so die Kritiker? Aber diese Mengen, weil du gesagt hast, Thema Besitzmenge, also diese Mengen seien nötig, das hat Gesundheitsminister Lauterbach in der vergangenen Woche im Bundestag nochmal erklärt, um den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Und das ist ja das große Ziel des Gesetzes. Mhm. Lauterbach sagt, wenn nicht genügend legales und damit eben auch nicht verunreinigtes Cannabis auf dem Markt sei, dann könne der Schwarzmarkt eben nicht zurückgedrängt werden. Ansonsten wäre das Kiffen erlaubt, aber nicht genügend legales Cannabis auf dem Markt und die Konsumenten dann wiederum gezwungen, weil sie wollen ja dann konsumieren, dann eben auf den Schwarzmarkt zurückzugreifen. Und das wäre ja dann so ähnlich wie das Problem in den Niederlanden am Anfang dort. Und diese Fehler möchte man halt eben nicht wiederholen. Mhm. Und dass man in diese Richtung kommt, ja, Konsum ist erlaubt, aber der Handel, der darf nicht stattfinden. Das heißt also dann in den Niederlanden war ja dann das Problem, dass die Coffeeshops dann ja keinen legalen Zugang zu der Ware hatten, ne?
Ja, die Niederlande, du baust jetzt schon eine Brücke, da möchte ich gerne gleich ausführlich drüber sprechen. Kurz aber nochmal die bayerische Perspektive, denn die bayerische Staatsregierung, Ministerpräsident Markus Söder hat angekündigt, wir wollen diese Regelung, über die wir jetzt gerade schon diskutiert haben, wir wollen die so restriktiv wie möglich umsetzen. Der Konsum soll, mit eigenen Worten sage ich das jetzt mal, so ungemütlich wie möglich werden. Herr Hofmann, jetzt aus rechtlicher Sicht, welche Möglichkeiten hat denn der Freistaat da überhaupt irgendwie wie reinzugrätschen? Weil es gilt ja immer noch die Regel, Bundesrecht steht über Landesrecht.
Ja, genau. Also ich bin da sehr gespannt, was Herr Söder da plant. Ich glaube nicht, dass er viele Möglichkeiten hat, das also restriktiver auszulegen, als das jetzt im Gesetz vorgesehen ist. Zumindest nicht, ohne das Risiko einzugehen, dass man sich da also in Gerichtsverfahren verstrickt, dass dann Leute klagen dagegen und dass dann man letztendlich da Gerichtsentscheidungen kassiert, wo dann eben so eine restriktive Handhabung dann mal als illegal betrachtet wird. Also ich glaube nicht, dass da viel Spielraum ist für die Behörden, tatsächlich jetzt über das hinaus, was im Gesetz geplant ist, das irgendwie strenger umzusetzen oder da schärfer vorzugehen.
Also das stimmt, also einzelne Bestimmungen des Gesetzes, die können ja nicht nach Gutdünken verändert werden. Das würde diverse Klagen nach sich ziehen. Aber ein Land kann natürlich in gewisser Weise schon Einfluss nehmen. Zum Beispiel inwiefern und wie intensiv die bayerischen Behörden die Regelungen überprüfen. Beispielsweise für die Cannabis-Clubs, da gibt es ja viele Auflagen zu erfüllen. Und das kann man natürlich, das wurde ja auch schon angekündigt, das kann man natürlich sehr engmaschig vornehmen. Und bei der Auslegung eines Gesetzes kann man in Grauzonen ein Auge zudrücken. Und davon würde ich jetzt mal bei diesem Gesetz in Bayern eben nicht ausgehen. Das wird man sehr, sehr genau kontrollieren und damit eben auch versuchen, in Anführungsstrichen Steine in den Weg zu werfen.
Also es geht dann, um es mal nochmal zusammenzufassen, darum, dass die Polizei dann vielleicht nicht einmal die Woche kommt, sondern jeden Tag bei so einer Anbauvereinigung und die Regelung überprüft.
Vorausgesetzt, die Kapazitäten sind da. Das ist ja eher zu bezweifeln, ja.
Da sind wir schon bei einem anderen Problem, das wir jetzt aber nicht weiter diskutieren, sondern jetzt der Blick über die Grenzen Deutschlands in die Niederlande. Zu Ihnen, Herr Hofmann. Sie arbeiten, ich habe es am Anfang gesagt, in Maastricht, im äußersten Süden der Niederlande. Und Herr Hofmann, Sie beschäftigen sich seit langem mit den Fragen rund um die Drogenpolitik, auch der Frage der Legalisierung von Cannabis. Und da haben Sie auf Ihrem Blog geschrieben, passt auf bei der Legalisierung von Cannabis und vermeidet die Fehler der Niederländer. Das ist ein großes Feld, aber wenn Sie es mal kurz zusammenfassen, erstmal, ohne jetzt auf die deutschen Regelungen einzugehen, was war der Fehler der Niederlande bei der Legalisierung von Cannabis beziehungsweise bei der Drogenpolitik allgemein?
Also die Niederlande, die Drogenpolitik, die gilt ja so recht progressiv, wenn man sich die anschaut, aber eigentlich...
Ich habe es Paradies am Anfang genannt.
Das Paradies, genau, so kann man es auch nennen, zumindest für Kiffer. Ist aber alles andere als paradiesisch, muss man sagen. Man hat in den 70ern begonnen, Cannabis nicht zu legalisieren, auch nicht zu entkriminalisieren, sondern da kommt ein dritter juristischer Begriff dann, zu tolerieren. Das heißt, im Gesetz steht drin, das ist illegal alles, ja, auch Cannabis, das darf auch nicht verkauft werden, das darf noch nicht mal konsumiert werden, aber die Polizei setzt das Gesetz nicht durch und die Staatsanwaltschaften setzen es nicht durch. Das hat dazu geführt, dass eben ganz schnell diese Coffeeshops sich etabliert haben und die haben das verkauft, das Cannabis. Man kann also Cannabis dort kaufen, bis zu 5 Gramm. Das Problem aber, was die Coffeeshops haben, ist, dass es zur Vordertür geht, hinaus zum Konsumenten, da auch die Polizei tut da auch nichts gegen, aber zur Hintertür muss es illegal hineinkommen. Die großen Mengen, die so ein Coffeeshop dann eben braucht, das sind dann bis zu 200 Gramm etwa, dürfen die vorhalten an Cannabis, das kann nicht legal sozusagen produziert werden, das kann auch nicht legal gebracht werden, aber auch da drücken die Strafverfolgungsbehörden ein Auge zu. Und das hat sich im Prinzip wie so ein Subventionsprogramm für die organisierte Kriminalität etabliert. Das heißt also, dieses Nederwied, so heißt es hier, in den abgelegenen Weilern und kleinen Plantagen wird also Cannabis gezüchtet und die Coffeeshops beliefert. Und das ist ein riesen Tourismusmagnet, muss man sagen. Die organisierte Kriminalität ist daran gewachsen, ist dann irgendwann auf Kokain und synthetische Drogen, da sind die wirklich großen Gewinne umgestiegen. Und heute haben wir die Situation, dass also die Niederlande so ein fast so ein Narkostaat ist. Das wird also hier ernsthaft diskutiert, mitten in Europa, das Einfallstor für Drogen nach ganz Europa hinein. Und wir haben hier gefestigte Strukturen, die zu enormen Problemen führen.
Und das hat angefangen durch den nicht sinnvollen Umgang mit Cannabis. Kann man das so auf den Punkt bringen, dass man da so ein Einfallstor geschaffen hat für Banden, für organisierte Kriminalität und die sich dann eben vertieft hat oder verschärft hat durch den Handel mit Kokain und anderen härteren Drogen?
Genau, so kann man das sagen. Also so hat es begonnen. Jetzt die Probleme allerdings, die wir sehen, dass wir so einen offenen Drogenkonflikt haben, die sind eher auf die harten Drogen zurückzuführen. Da sind wirklich die großen Gewinne. Ne? Da sind dann auch die Kartelle aus Südamerika mit im Spiel. Aber Cannabis hat sozusagen eigentlich den Startschuss dafür gegeben. Das kann man durchaus so sagen, ja.
Jetzt, Jan, ich bringe dich gleich auch wieder ins Spiel, aber nochmal die Frage an Sie, Herr Hofmann. Hat Deutschland mit der Regelung, die es jetzt geben soll, die Fehler der Niederländer vermieden?
Ich würde sagen, ja, das soll nicht heißen, dass nicht andere Fehler gemacht werden mit dem deutschen Ansatz. Aber diese Hintertürproblematik, dass wir sagen, wir lassen die organisierte Kriminalität mal machen und die organisierte Kriminalität eigentlich die Nachfrage decken. Und die Konsumenten haben gar keine andere Möglichkeit. Sie müssen in die Coffeeshops gehen und das aus den Coffeeshops, das Cannabis ist illegal produziert. Das hat Deutschland vermieden und da kommen eben diese Cannabis-Clubs ins Spiel und da kommt dieser Selbstanbau zu Hause. Das soll den Bedarf eigentlich decken und ich denke, da hat man zumindest den Versuch gewagt, das zu vermeiden. Also insofern meine Antwort ja, aber immer mit der Einschränkung, dass da durchaus andere Fehler gemacht werden können, die dann eben letztendlich auch zu so einer Dynamik führen. Und das wird ja von den Kriminalbeamten auch immer kritisch angemerkt, dass wir die organisierten Kriminalität da eigentlich so ein Stück weit, so ein Subventionsprogramm aufsetzen. Die Gefahr besteht.
Eine Anmerkung noch, ja. Die Bundesregierung will ja zum Beispiel auch diesen Kiffertourismus, den es in den Niederlanden dann gab oder immer noch gibt, das will man ja zum Beispiel auch vermeiden mit Hilfe dieser Cannabis-Clubs. Da muss man ja Mitglied dann sein und nur Mitglieder bekommen dann eben auch die Droge. Und nur Leute dürfen Mitglied sein, die hier in Deutschland ihren Wohnsitz haben. Und das ist ja auch zum Beispiel ein Instrument, mit dem man eben Fehler aus dem Ausland nicht wiederholen möchte.
Klingt aber eventuell auch ein bisschen naiv, dass man sich das so vorstellt. Ach, du hast keinen Ausweis. Nee, tut mir leid, dann musst du wieder gehen, oder?
Also ja, aber so ist die Rechtslage halt, ne? Also genau. Wer keinen deutschen Wohnsitz hat, der kann dann dort auch nicht Mitglied werden. So ist das. Und wer es halt dann trotzdem macht, der macht sich halt strafbar.
Aber Jan, das heißt, wenn ich dir zuhöre, aus deiner Perspektive hat man sich wirklich in Deutschland oder in der Bundesregierung, in der Bundespolitik auch Gedanken gemacht und beispielsweise auch in die Niederlande geschaut und gesagt, okay, was können wir anders machen, was sollten wir anders machen?
Ja, also die Situation in den Niederlanden spielte bei der Gesetzgebung schon eine große Rolle, weil ja auch die Kritiker das Beispiel als abschreckendes Beispiel immer wieder angeführt haben. Und Lauterbach hat sich intensiv mit den Erfahrungen in den Niederlanden, aber auch in vielen anderen Ländern, Kanada und so weiter beschäftigt, sagt er. Und das hat man versucht, an den verschiedenen Stellen mit einzuarbeiten. Auch deshalb gibt es ja so viele Regelungen und einzelne Details und Vorschriften, die da in dem Gesetz verankert sind. sind. Man kann sagen, das ist nicht durchdacht und chaotisch, aber man kann ja auch zu einem anderen Urteil kommen, dass eben aufgrund dieser vielen einzelnen Regelungen es dann doch irgendwie durchdacht ist. Mhm. Aber natürlich stellt sich an vielen Punkten dann in der Praxis die Frage der Kontrollierbarkeit. Also wichtiges Thema ist ja auch bei Eigenkonsum und bei den Cannabis-Clubs, dass es ja nur für den Eigenkonsum genutzt werden darf. Ja gut, aber wer kontrolliert das nachher, wenn ich dann 50 Gramm Cannabis zu Hause habe? Das darf ich ja. Und wenn dann meine Freunde aus Bayern nach Berlin kommen oder aus dem Ausland, und wer kontrolliert dann zu Hause, ob ich das nur selber konsumiere oder dann eben auch die ganzen Freunde? Das sind ja viele Punkte, die man eben überhaupt nicht kontrollieren kann. Das ist ja einer der Kritikpunkte, ja.
Erstmal noch den Wohnsitz nach Deutschland verlagern für Besuch aus dem Ausland, dass das funktioniert. Wir haben jetzt generell viele Punkte diskutiert, die offen sind. Wir haben in die Niederlande geblickt, wo die Hintertürproblematik existiert. Wenn man jetzt in die Zukunft blickt in Deutschland, da ist es ja so, dass man das ganz engmaschig evaluieren möchte. Was haben die deutschen Regelungen gebracht? Wo sind Probleme? Das war ja auch ein Zugeständnis, wenn ich richtig verstanden habe, vor allem innerhalb der Ampel an die SPD-Fraktion. Herr Hofmann, aus Ihrer Perspektive, wenn man jetzt beispielsweise sagt, in einem Jahr, in zwei Jahren, das war alles nicht so optimal, es wäre doch besser, restriktiver vorzugehen. Ist es dann überhaupt möglich, sowas zurückzudrehen? Weil man müsste ja streng genommen dann wirklich die Pflanzen auch alle wieder einsammeln. Also öffnet man da was, was man nicht wieder zukriegt?
Also grundsätzlich natürlich diese Evaluation, als Wissenschaftler sage ich das, finde ich das natürlich klasse, dass man tatsächlich wissenschaftlich da hinschauen will und da nach wissenschaftlichen Kriterien das Ganze evaluieren will. Man muss, ich denke, aber auch ein Stück weit realistisch sein. Wird das Ganze, also wenn man einmal die Katze aus dem Sack gelassen hat, lässt sich das nicht mehr zurückholen. Das glaube ich nicht. Wie soll das gehen? Also selbst wenn man da objektiv wissen mit wissenschaftlichen Kriterien das Ganze da zum Schluss kommen sollte, dass das eine Schnapsidee war, das ist ja auch immer das Argument der Kritiker gewesen, dass wir da so einen Dammbruch erzeugen. Und hier wurde jetzt zum Beispiel von der Bürgermeisterin von Amsterdam gerade erst auf einer großen Konferenz die Legalisierung von Kokain ins Spiel gebracht. Das heißt also das, was die Kritiker immer gesagt haben, naja, mit Cannabis fängt es an und als nächstes haben wir da dann irgendwie Kokain und Ecstasy und dann noch Heroin legal. Das wurde ja auch immer abgetan als ein bisschen Panikmache. Aber man sieht, dass diese Dynamik dann irgendwie da sich schon in Gang gesetzt hat ein Stück. Und das halte ich ein Stück weit für besorgniserregend.
Wie wird das in Berlin gesehen? Jan, hast du das Gefühl, dass man da realistisch sagt, nee, wir kriegen das nicht mehr zurück? Oder ist tatsächlich diese Idee, naja, in einem Jahr können wir das vielleicht alles wieder einfangen?
In Berlin geht es nicht darum, das ganze Gesetz dann irgendwann rückabwickeln zu wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen, auch nicht unter dieser Regierung. Also die Union hat ja schon angekündigt, wenn sie an die Regierung kommt, wird sie das Gesetz wieder kassieren, Cannabis wieder verbieten. Ja, warten wir mal ab. Sollte die Union die nächste Bundestagswahl gewinnen, braucht sie ja einen Koalitionspartner. Das wird dann höchstwahrscheinlich eine der Ampelparteien sein. Und ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass eine der Ampelparteien in eine Koalition geht und dann sagt, kein Problem, das mühsam erarbeitete Cannabisgesetz, das wir wollten, unbedingt wollten, das tun wir jetzt wieder rückabwickeln. Also wenn die Union das zu einer Bedingung für eine Koalition macht, dann müsste sie vermutlich einen sehr, sehr hohen Preis dafür zahlen. Also das ist alles Zukunftsmusik. Aber das Gesetz bzw. die Wirkung des Gesetzes soll regelmäßig in bestimmten Abständen auf den Prüfstand kommen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Politik an einzelnen Stellen, also Stichwort Kinder- und Jugendschutz, dass man da nochmal nachsteuert oder bestimmte Abstandsregeln etc. da nochmal verändert. Das ist in der Tat einer der Punkte gewesen, der am Ende zu der Einigung innerhalb der Ampelregierung geführt hat. Ohne diese Regelung, also dass es eine entsprechende Überprüfung gibt, ohne diese Regelung wäre es auch nicht zu diesem Gesetz gekommen, beziehungsweise hätte die SPD-Fraktion kein grünes Licht gegeben.
Und das war ein Thema drei Köpfe heute zum Cannabis-Gesetz. Kein klassisches Pro und Contra, was es schon ganz oft gab, sondern wir haben uns die Regelungen ganz konkret angeschaut. Unter anderem haben wir festgestellt, zum 1. April sollen die neuen Regelungen in Kraft treten. Es ist aber noch nicht klar, ob das wirklich so kommen wird. Und wir haben auch gemerkt, es gibt viele Unsicherheiten, viele Unklarheiten, was die konkreten Regelungen angeht, wie sie umgesetzt werden sollen. Und wir haben auch den Vergleich gezogen zwischen der deutschen Regelung und dem, was in den Niederlanden gilt. Robin Hofmann hat festgehalten. Ja, zum Teil hat Deutschland aus dem gelernt, was in den Niederlanden nicht ideal läuft. Aber es ist gleichzeitig auch sehr, sehr schwer, die europäischen Länder da zu einer einheitlichen Linie zu bringen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die ARD-Audiothek. Da gibt es ein Thema drei Köpfe zum Abonnieren. Dann verpasst man keine Folge mehr. Und auch in der ARD-Audiothek gibt es das Dossier Politik. Meine Kolleginnen und Kollegen, die haben dort den Weg der Drogen von Südamerika nach Europa nachgezeichnet. Und auch da wird deutlich, es gibt unterschiedliche Regelungen. Innenministerin Nancy Faeser, die war in der vergangenen Woche in Südamerika unterwegs, um irgendwie zu überlegen, was man denn gegen den steigenden Drogenhandel tun könnte. Ich verweise auch nochmal auf die Shownotes. Da habe ich das Dossier Politik verlinkt und auch einige Artikel von Robin Hofmann von seinem Blog und auch die zahlreichen Antworten des Bundesgesundheitsministeriums, was jetzt genau gilt und welche Regelungen zu beachten sind. Feedback zu dieser und anderen Sendungen gerne an redaktionpolitik@br.de.
Ein Thema, drei Köpfe. Heute mit
Jan Zimmermann,
Robin Hofmann
und Linus Lühring.